Mein Einstieg, meine Gedanken, die mich lange begleiten, ist, dass es okay ist, dass zwei Sachen gleichzeitig existieren können.
What's up, Team? Wir bereiten uns heute gemeinsam auf die anstehende Basketball-WM der Frauen in Berlin vor. Leute, Heim-WM! Die deutsche Mannschaft hat über die letzten Jahre eine unfassbare Entwicklung hingelegt und obwohl der Frauenbasketball in Deutschland sich selbst leider nur super schleppend entwickelt und wir auch ehrlicherweise keine kompetitive Liga haben, geht's im Rest der Welt ab und die deutschen Spielerinnen sind voll mit dabei. Und eine davon spricht heute mit uns. Ihr werdet es aber ganz schnell merken, sie ist viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, eine Athletin. Sie hat wahnsinnig viel Tiefgang, beschäftigt sich viel mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung in jeglicher Hinsicht. Sie nimmt uns mit in den Lockerroom der Nationalmannschaft und gibt uns die wichtigsten Infos über die WM und wo die Mannschaft dabei hin will. Wirklich ist eine ganz herzliche, ehrliche, sweete Folge wieder geworden, die vielleicht ja auch ein paar Girlies abholt, die mit ihrer Größe zu kämpfen haben. Und Leute, wenn ihr in Berlin seid, holt euch unbedingt ein Ticket für diese WM. Und wenn ihr das nicht schafft, schaut unbedingt im TV zu und haltet dann Ausschau nach unserem neuen Team-Member Emily Bessoir.
Irgendwie so ein Satz, der mir immer wieder öfter ins Gehirn kommt, den ich öfter in mein Tagebuch aufschreibe, weil ganz oft ist man ja in dieses Schwarz-Weiß-Denken irgendwie so geschult worden und gelernt worden und dann manchmal gerade in Verletzungsphasen, in Phasen, wo man traurig ist oder nicht genau weiß, was abgeht, habe ich gemerkt, dass ich so eigentlich widersprüchliche Emotionen fühle. Und habe mich dann dafür verurteilt, habe versucht irgendwie mich für eine Emotion von dieser zu entscheiden, halt oft irgendwie die, wo ich halt mir wünschen würde, dass ich nur diese Emotion fühlen würde. Und aber diese Akzeptanz zu wissen, es kann mehrere Sachen existieren, ich bin nicht nur, oder man ist ja nicht nur ein eindimensionaler Mensch, man hat mehrere Facetten, man hat mehrere Arten, sich zu definieren und die fühlen sich halt dann auch unterschiedlich manchmal und ich glaube, dieser Satz gibt mir immer wieder Ruhe und so ein bisschen, es ist normal, dass du zwei oder drei unterschiedliche Sachen fühlen kannst und das ist okay, solange du es fühlst, ist es auch da und valid und da muss man sich nicht dafür judgen.
Oha, direkt richtig deep eingestiegen. Aber ich find's mega schön und das kann man auf so viele Bereiche im Leben übertragen. Also wenn wir jetzt über deine Verletzung nochmal sprechen, könnte es sein, du fühlst dich irgendwie eigentlich, sagen wir, stabil, aber du bist auch gleichzeitig total traurig, dass du nicht auf dem Court stehen kannst.
Ja, genau so in der Art oder beispielsweise. Also ein ganz krasses Event war für mich als die Nationalmannschaft, als sie ihre Olympia-Quali gespielt hatten und ich ja Teil von diesem Team auch bin. Aber in der Zeit war ich verletzt mit einem Kreuzbandriss und auf der einen Seite habe ich mich mega gefreut, dass die Mädels sich qualifiziert haben für Olympia und auf der anderen Seite, mein Herz war gebrochen, dass ich nicht dabei sein konnte. So in der Art auch.
Voll, ja. Was machst du dann, wenn du das auch verstehst, dass gerade so zwei ein heftiges Beispiel auch, zwei sehr große, sehr intensive Sachen gleichzeitig da sind. Versuchst du dann irgendwie einfach in dich zu gehen oder schreibst du dann in dein Tagebuch?
Ja, also ich glaube, ich versuche, je nachdem, was halt die Zeit hergibt und der Raum auch irgendwie hergibt, versuche ich mir aber auf jeden Fall die Zeit zu nehmen, die Emotionen, die ich eigentlich nicht fühlen möchte, irgendwann noch zu fühlen. Also am College habe ich unter anderem Psychologie studiert und da hat mir eine Professorin, die meinte, wenn du dir irgendwie Sorgen machst und du hast das Gefühl, das hält dich den ganzen Tag über auf, dann schedule dir einfach eine Zeit, um dir einfach nur Sorgen zu machen. So, dann ist es so, okay, ich mach bis da und da halt alles und dann irgendwie um 4 Uhr nachmittags so, now it's time to worry. Genau, und irgendwie, ich mag das voll gerne, weil dann war ich auch so, okay, ich fühle diese zwei konfliktenden Emotionen oder halt, ich fühle mich irgendwie so hin und her gerissen. Fokussiere mich aber auf das, was ich eigentlich machen möchte, und dann weiß ich, okay, später kann ich das nochmal verarbeiten und halt nochmal mir den Raum geben. Und oft ist es dann auch so, dass ich eigentlich zu der Zeit später komme und dann ist es auch wieder in Ordnung. Aber ich bin ein Fan von Journalen, von Tagebuch schreiben, von mit Freunden drüber sprechen. Das ist ja manchmal auch wie so Therapie gefühlt.
Voll. Bist du auf den Gedanken alleine gekommen oder hat dir jemand den Tipp gegeben, dass es okay ist, zwei widersprüchliche Sachen gleichzeitig existieren zu lassen?
Ich habe das von einer Freundin, die mega into Yoga ist, und sie hat das einfach da, ich glaube, das hat mal ein Yoga-Instructor ihr gesagt, und dann haben wir darüber gesprochen und dann war sie so, aber es ist doch auch in Ordnung, es ist ja okay. Und dann haben wir gefühlt, in der Zeit, die wohnt in Australien und ich habe sie eben besucht, und wir haben in der Zeit so viele verschiedene Sachen, und dann waren wir auch in so einem Museum und dann haben wir so viele Sachen gesehen, die genau dazu gepasst haben, und wir waren so, two things can exist at the same time, das war so voll das Motto. Ja.
Oh ja, toll. Und ich finde das, ich liebe das, den Ansatz. Und ich hatte das das erste Mal so richtig krass, als ich aus Katar zurückgeflogen bin. Ich habe die WM, die Fußball-WM 2022 mit moderiert. Und da war ja in Deutschland so viel Hate und so viel Negatives und bestimmt auch viel Valides darunter.
Ja.
Und aber dann eben dahin zu fahren und zu merken, dass diese Menschen auch zu einem, also, und da gab es Unterdrückung und da gab es Ausnutzung. I get it. Und ich möchte das nicht kleinreden. Und gleichzeitig kam man eben darüber und hat so gemerkt, diese Leute leben einfach komplett nach anderen Werten als wir hier und sind zu großem Teil auch einfach so happy. Und es gibt einfach nicht, wie du sagst, schwarz und weiß, sondern es gibt einfach zwei unterschiedliche Sachen, die beide stimmen können.
Ja, ja, krass, glaube ich total, dass das voll conflicting war.
Toller Einstieg, das gefällt mir doch.
Danke.
Ja, so wie, keine Ahnung, auch so einer meiner Lieblingssachen im Sport. So, ja, ich kann auch Sport mögen und trotzdem auch girly Fashion sein.
So nämlich,
und
ja.
Ich möchte gerne immer geil aussehen, und mich interessiert auch, was irgendeine Fashion-Influencerin sagt. Und ich möchte auch wissen, wie der HSV gespielt hat.
Ja, und, wirklich.
So. Und es ist nicht weniger oder besser, sondern es kann einfach, ja.
Ja,
toll.
Fühle ich.
Schön. Vielen Dank für den tollen Einstieg, für den tollen Anstoß. Ich hoffe, da geht ganz viel auch bei unseren ZuhörerInnen vielleicht kommt in Bewegung. Du, liebe M, hast aber, bevor wir jetzt noch richtig reinstarten in unsere Unterhaltung, noch eine kleine Aufgabe zu erledigen. Mhm. Meine Team-Members dürfen sich nämlich alle einmal selber vorstellen am Anfang der Folge. Wie auf so einem Steckbrief, Quartettkarte, FIFA-Card. Was müssen wir über Emily Bessois wissen?
Okay, also ich bin Emily, Spitzname M. Ich bin 24 Jahre alt, bin in München geboren, dort aufgewachsen, spiele schon gefühlt immer Basketball. Meine ganze Familie hat Basketball gespielt, von daher bin ich auch zu dem Sport gekommen. Und bin dann mit 18 ausgezogen nach L.A. und bin dort aufs College gegangen, an die UCLA, und hatte dort eine mega, mega coole Zeit. Habe mir dort aber auch meine ersten zwei Riesenverletzungen geholt. Also ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen, und das hat mich schon sehr geprägt in meiner sportlichen Karriere, aber auch in meiner Person selber. Ich war immer sehr daran interessiert, auch zu lernen. Ein bisschen Nerd war ich früher schon, muss ich sagen. Aber halt auch einfach, weil mich viele Sachen sehr interessiert haben. Und deswegen, ich hab einen Bachelor in Kommunikation und Psychologie gemacht und bin jetzt im
Fun Fact.
Du auch,
genau,
ne?
Genau gleich. Hab ich
ja,
auch.
Ich weiß. Bei der Recherche für unseren Podcast, den davor, habe ich das gesehen.
Twins.
Und du auch in München, ne? Sehr cool. Genau, und mache jetzt meinen Master in angewandter Psychologie. Und sonst ich mache den Fern bei der SRH, also online komplett. Sonst bin ich jetzt aktuell bei der Nationalmannschaft, aber sonst spiele ich aktuell in Spanien Basketball und co-hoste meinen eigenen Podcast mit der Marie Gülich zusammen, M&M Talks. Und genau, das war jetzt schon ein bisschen was.
Ja, das war schon ziemlich viel. Und ich habe in meiner Recherche über dich herausgefunden, dass du einen sehr starken USA-Bezug hast. Deine
Ja.
ganze Familie spielt und tatsächlich, ich glaube, dein Dad und dein Grandfather haben beide in den USA gespielt.
Richtig, genau. Mein Dad kommt aus Amerika und ist halt dann nach Deutschland, hat meine Mom kennengelernt und ist da geblieben, aber das ist von daher sehr oft früher in Amerika gewesen. Als mein Opa auch noch am Leben war, waren wir den ganz oft besuchen. Der war dann auch ganz lange noch Head Coach dort und von daher Basketball ist wirklich in der Family, obwohl ich es am Anfang gar nicht so wollte, aber ja.
Da musst du jetzt natürlich ausführen, wie du wolltest es nicht.
Ja, irgendwie, also ich habe einen älteren Bruder, also ich war immer die Jüngste in der Familie und ich wollte einfach was anderes machen. Das war nicht so, jetzt kommen wir wieder aufs Thema, aber Basketball war halt einfach nicht so girly. Ich wollte halt was anderes machen, so wie meine Freundinnen im Kindergarten, in der Schule und ich fand das irgendwie gar nicht cool, aber bin halt dann immer wieder zum Training gefahren worden. Ja, also ich durfte andere
In
Sachen auch.
Handschellen.
Ja, wirklich. Ich durfte andere Sachen auch ausprobieren, aber es hat irgendwie dann auch nicht so gehalten. Und irgendwann hat es dann Spaß gemacht. Dann habe ich da auch Freundinnen gefunden und deswegen bin ich dann auch dabei geblieben. Zum Glück bin ich sehr dankbar für. Aber tatsächlich am Anfang, ich wollte das gar nicht so.
Hey, wie witzig, weil du fandest, es ist nicht girly, Basketball zu spielen oder so heftig Sport zu machen.
Basketball zu spielen. Also ich fand Schwimmen cool, ich fand Volleyball cool, ich wollte irgendwie auch ein bisschen reiten, halt solche Sachen, so was irgendwie so die im Kindergarten oder in der Schule auch gemacht haben. Aber ja, ich fand's nicht so girly. Das ist eigentlich
Witzig.
total inappropriate jetzt zu sagen, weil es ist halt ganz anders geworden,
Also
aber.
es ist auf jeden Fall in Ordnung, das als Kind, als Jugendlicher zu denken, weil wir auch alle geprägt sind. Ich sag dir jetzt was. Das manchmal checkt man ja Sachen erst im Nachhinein oder eben wenn man irgendwie sich weiterbildet und so. Ich habe ganz oft gedacht, wenn ich die wenigen Frauen, die es in Führungspositionen gibt, irgendwie auf Panels oder im hier so als Expertin im TV oder in so einer Nachrichtensendung gesehen habe, ich war ganz oft so, warum ist die jetzt nicht so girly? Warum ist die jetzt nicht so hergemacht? Weil, so wie du sagst, wir so ein bestimmtes Bild von uns haben und ich finde es crazy, das heute Revue passieren zu lassen und so zu denken, Alter, wie, was ist das, was ist das für eine Gesellschaft, in der mir als kleines Kind impliziert wird, eine Frau muss immer heftig aussehen.
Ja, voll. Und ich habe mir
Und
dann
es
auch.
geht nicht um die Expertise oder die Skills oder whatever. Spinnen
Ja.
wir?
Es geht einfach nur um die Ausstrahlung dazu. Das stimmt voll. Und ich habe mir dann auch so gedacht, okay, vielleicht hatte ich einfach, ich kannte halt niemanden sonst, der Basketball gespielt hat als Mädchen oder als Frau. Aber meine Mama hat ja gespielt auch noch. Also ich habe ja meine
Oh.
Mama spielen sehen. Ja, eben. Deswegen, das fand ich auch nicht so cool. Ich fand's cool, denen
Wow.
zuzugucken. So, das muss man schon sagen. Also das war schon sehr besonders. Aber naja, es hat sich geändert auf jeden Fall. Und ich merke, man kann trotzdem girly sein, man kann eine Frau sein, man kann sich schick machen und man kann aber trotzdem auch eine Maschine sein.
Voll, oh, liebe ich doch. Was macht es für dich aus, dich als Frau zu fühlen?
Meinst du so, wann ich mich als Frau fühle?
Ja, du kannst es frei beantworten. Ich überlege gerade, sind es vielleicht Sachen, die du tust? Vielleicht, wie du dich anziehst oder wie du dich nicht anziehst oder wie du sprichst oder
Ja.
einfach nochmal thinking out loud so. Ich muss sagen, ich hasse nämlich dieses Thema weibliche Energie.
Ja.
Because what the fuck is that supposed to mean?
Na wirklich.
Finde ich ganz schwer. Ich lese sehr viel. Ich habe mal zwei ganze Bücher über das Thema gelesen und war am Ende so, ich check's nicht. Weil es ist für
Ja.
mich nicht kochen. Es ist nicht für mich mein Home noch schöner machen. Das ist für mich das, was jeder Mensch machen soll. Das ist nicht weibliche Energie.
Nee,
Und wenn
null.
ich weich bin bei mir und meine Gefühle ausdrücken kann oder weine, wenn ich dir was erzähle, was mir wichtig ist, dann ist das nicht weibliche Energie, sondern einfach, das sind Emotionen,
Ja,
die
richtig.
ich exzessen und ausdrücken kann.
Ja, das stimmt. Ich finde, um deine Frage zu beantworten, also zum einen schon so Fashion, finde ich, es kann immer irgendwie so ein. Man kann sich gut fühlen in Klamotten, gerade auch irgendwie als große Frau. So, ich finde, Klamotten machen so einen Unterschied, dass man sich wohler fühlt in seiner Größe, in seinem, keine Ahnung, wenn das gut passt, wenn man es irgendwie fühlt. ist für mich auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Und auch einfach, ich liebe diese Connection zu Freundinnen, anderen Frauen, die halt so Macherinnen sind. Also ich habe auch eine Freundin in Australien, die, ich weiß nicht, wie sie es macht. Die macht, ja, ich habe im College nur mit Australierinnen zusammen gewohnt. Das waren einfach die Besten. Und ich weiß nicht, wie sie alles macht. Sie macht, die wird gerade, macht ihre Ausbildung zu oder Studium zum Chiropraktikerin, arbeitet noch als PT, macht noch andere Sachen, macht Social Media und die ist einfach so eine Macherin darin und sowas fühlt sich sehr für mich nach weiblicher Toll. Energie an.
Tolle Antwort. Lieb ich. Ja, mega.
Ja.
Finde ich ganz toll. Herrlich.
Herrlich. Süßes Wort.
Ja, weil also überleg mal, was uns allen erzählt wird und wie viele Frauen nicht gerne heavily liften oder die sich nicht gerne Baggy anziehen, weil, oder keine Ahnung, oder sich gerade Baggy anziehen, damit man nicht, keine Ahnung, angelabert wird oder zu girly oder whatever ist. Spannend. Ich wollte, bevor wir hier auf dieses Thema gekommen sind, gerade nochmal einen Schritt zurückgehen und dein Faible für Psychologie ansprechen, weil das natürlich immer mit, also so ein Studium geht mit ganz vielen spannenden Themen einher und persönlichen Einblicken und man sieht sich selber anders. Ich hatte ja, wie gesagt, auch nur im Nebenfach Psychologie, deswegen nur kurz und leider nicht so ganz intensiv. Was bedeutet dir dieses ganze Thema? Ich kann mir vorstellen, dass du nämlich auch das nicht nur studierst, sondern dass so ein Teil deiner persönlichen Reise ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde einfach Psychologie und selber Reflexion, ich finde das super spannend. Schon früher habe ich irgendwie gemerkt, hey, das macht einen Unterschied, wie ich Sachen betrachte, also was mein Mindset ist, gerade im Sport, aber auch irgendwie so, wie ich anderen Menschen begegne, wenn ich, also weißt du, so das Verhalten, das eigene, die eigene Ausstrahlung kann so viel machen und das hat ja auch irgendwie so was, vielleicht auch was Spirituelles, so ein bisschen mit was ich rausgebe, kommt auch wieder, aber es hat ja was mit Ausstrahlung. Es ist ja nicht nur das Gehirn an sich, finde ich, sondern das ist ein bisschen holistischer, ganzheitlicher.
Holistisch.
Ich kann nicht reden, no. Ja.
Holistisch so. Ist auch Deutsch.
Mhm. Genau, und von daher hat mich das Thema immer sehr interessiert. Und da gibt's eine amerikanische Sportlerin, die Freestyle-Skispringerin. So, die Eileen Gu heißt sie, glaube ich, und die spricht da ja super viel darüber. Ich weiß nicht, ob du Videos von ihr gesehen hast, aber sowas, ich liebe mir sowas anzugucken und ich muss auch sagen, ich lese auch sehr gerne und ich finde mich aber immer wieder in so dieser Mindset-Bücher-Section, in diesen Selbsthilfebüchern, weil irgendwie finde ich das super interessant. Oftmals will ich dann trotzdem einfach nur so einen Roman lesen, wo man sich so ein bisschen verlieren kann drin. Aber ich finde das ganze Thema sehr interessant, verschiedene Ansätze. Und ich glaube, da ist einfach noch so viel Möglichkeit für Wachstum in egal welchem Alter. Und das finde ich super spannend. Das bewegt mich daran. Ich habe selber durch die Verletzungen super viel gemerkt, was es für einen Unterschied machen kann, sportpsychologisch betreut zu sein, selber bisschen ein paar Methoden auszuprobieren. Und von daher, ich glaube, das kann jedem helfen. Und irgendwie bin ich da auch sehr passionate darüber. Unser Podcast geht ja auch viel darüber. Das ist so mein Bezug dazu. Mein Dad hat tatsächlich auch Psychologie studiert früher. Ja, literally. Und wir haben da auch sehr viel immer früher drüber gesprochen. Und auch seine Art, so Emotionen zu regulieren, hat mich immer sehr beeindruckt. Also ich war immer so, boah, ich möchte auch so eine emotionale Regulation haben wie er. Das ist, glaube ich, so mein Bezug dazu, würde ich sagen.
Spannende Aussage. Was bedeutet das? Wie reguliert sich dein Dad emotional? What do you mean?
Ja, er ist halt so.
Was tut er?
Er ist so, weißt du, wenn man halt als Teenager dann auch irgendwie zu Hause ist, man also zickt dann schon sehr viel rum auch und ich habe auch mit ihm öfter mal Basketball trainiert, immer wieder. Und das war nicht immer ganz einfach und für mich selber, weil ich dann halt schneller böse geworden bin und so weiter. Und er ist mal ruhig geblieben. Und ich fand das so krass, weil ich glaube, ich habe mich super leicht so ragebaiten lassen von Sachen und er ist aber immer ruhig geblieben und so ein bisschen reflektiert und war auch so, okay, ich überlege jetzt eine Sekunde länger, bevor ich antworte. Und das bewundere ich sehr, gerade wenn es um viele Emotionen geht. Und jetzt auch im Sport versuche ich das umzusetzen. Ist es nicht immer ganz einfach, aber halt einfach nicht sofort zu reagieren, sondern mir eine Sekunde zu geben. Weil meistens ist das diese Sekunde, die man braucht, um einfach kurz durchzuatmen. Und dann reagiert man nicht. Und ich finde, das ist irgendwie voll die Stärke im Sport auch. Also ich liebe es, wenn Leute super passionate sind und fiery und was auch sonst. Aber ich finde das auch ganz schlimm, wenn man so super schnell sich davon irgendwie leiten lassen kann und dann das Spiel auch irgendwie herabfällt. Und deswegen war das immer so mein, ich strebe so danach einfach sehr calm und so steady zu sein, wenn das Sinn macht.
Das macht sehr viel Sinn. Du hast gerade auch noch bestimmte Methoden angesprochen, die dir vor allem bei deinen Kreuzbandrissen geholfen haben, die du wahrscheinlich in der sportpsychologischen Betreuung gelernt hast. Hm. Würdest du die mit uns teilen? Hast du da was Konkretes für uns?
Ja, gerne. Was mega groß für mich war, war Visualisieren. Und zwar ganz oft, also gerade nach meinem ersten Kreuzbandriss hatte ich halt super viel Angst. Ich wusste irgendwie nicht, wie wird mein Körper, wie wird mein Knie das überhaupt noch packen können? Ist das überhaupt stark genug? Ich habe ganz wenig meinem Körper vertraut. Und da habe ich dann für mich entdeckt, dass ich mir das einfach erstmal vorstellen muss. Und ich habe auch ganz oft, bevor ich dann schlafen gegangen bin, habe ich mir einfach so vorgestellt, wieder zu laufen, als ich noch nicht laufen konnte. Und das Gehirn kennt ja nicht unbedingt immer den Unterschied zwischen Realität und Gedanken. Also die Neuronen feuern ja trotzdem. Und deswegen ist da ja auch irgendwo so was Wissenschaftliches darin, dass es dir ja wirklich auch hilft, wenn du dir das wirklich vorstellst und diese Gefühle fühlst und so weiter. Und mir gibt das gerade auch jetzt, wenn ich nervös bin oder sowas vor einem großen Spiel. Ich meine, wir haben die WM vor der Tür, da werde ich safe nervös sein. Und ich glaube, auch solche Momente immer noch benutze ich das, dass ich am Abend davor mir einfach vorstelle, wie ich in die Halle gehe, wie ich meine Schuhe zubinde, wie ich Würfe treffe, wie ich verteidige, mit meinen Teammates interagiere. Und das ist dann so, okay, dann steht man in diesem Moment, ob es jetzt Reha ist, ob man irgendwie erstmal springen kann oder ob man bei einer WM steht. Und dann ist man so, okay, ich habe das schon mal gesehen. Es ist zwar vielleicht wirklich neu erstmal, aber ganz neu ist es nicht.
Ist gut. Für was visualisierst du noch so?
Also es ist tatsächlich sehr viel sportbezogen. Mhm. Aber wenn man kennt das bestimmt irgendwie, oder du kennst es bestimmt, wenn man halt so nervös ist vor irgendwelchen Gesprächen oder sonst wo im privaten Leben, dann mache ich das manchmal schon einfach so, dass ich mir vorstelle, wie ich mich verhalten möchte, wie ich rüberkommen möchte, also so was meine Ausstrahlung sein soll für das. Aber es ist schon sehr sportbezogen, hauptsächlich.
Verstehe ich. Ich muss jetzt gerade noch mal einen Cut machen. Du hast jetzt gerade schon wieder über die Ausstrahlung gesprochen. Mir ist vorhin aufgefallen, ich hatte so eine richtige Dissonanz. Das passiert mir selten. Normalerweise picke ich immer ab, worüber ich als nächstes sprechen möchte. Mhm. Und vorhin, als ich Richtung Psychologie abgebogen bin, wollte ich eigentlich aber noch mal nachhaken bei deinem Satz, wo du darüber gesprochen hast, wie du dich als Frau fühlst. Und du hast auch gesprochen Fashion und vor allem als große Frau. Mhm. Und das war noch ein Thema. Ihr hattet eine eigene ganze Folge bei M&M darüber, wie es ist, eine große Frau zu sein.
Ja.
Und das finde ich interessant und würde mega gerne da noch mal kurz reingehen, weil du es gerade auch so gesagt hast, ich fühle mich gut, obwohl, also ich weiß nicht mehr genau, ob du es so gesagt hast, aber so, obwohl ich groß bin. Ja. Als ob das was Negatives ist.
Ja, kann gut sein, dass ich das so gesagt habe. Also ich bin, das habe ich in meinem Steckbrief nicht gesagt, und zwar ich bin 1,94 groß und Marie, mein Co-Host beim Podcast, die ist 1,95 groß. Also wir sind schon sehr große Frauen und ich habe das früher gar nicht so gemocht. Also ich habe mich sehr geschämt für meine Größe, wollte nicht so groß sein und immer, man kriegt ja so viele Kommentare, man wird angestarrt und ich meine, mittlerweile merkt man das auch gar nicht mehr und mittlerweile liebe ich auch einfach meine Größe und at the end of the day, wir können es ja eh nicht ändern. Also es ist halt einfach so und gerade Marie war da so eine Person, die mich super inspiriert hat, weil sie einfach so das mit so viel Power getragen hat und es war halt einfach so, ja, das war nicht mal ein Thema. Und deswegen finde ich, Ich weiß gerade meinen Faden nicht so ganz. Wohin wollte ich jetzt gehen? Aber
Powerful, sie hat dir geholfen. Du wolltest nicht groß sein.
Genau, ich wollte nicht groß sein. Und ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass so große Mädchen das nicht so fühlen. Also beispielsweise mein Bruder und seine Frau kriegen jetzt ein Baby im Oktober. Mein Bruder ist auch super groß. Und ich bin mir sicher, dass das Baby, es wird auch ein Mädchen, ich bin mir sicher, dass sie groß wird. Und ich denke mir so die ganze Zeit, ich hoffe einfach, dass sie das richtig feiert. Weil es gibt nichts Schöneres wie so eine große Frau, die das einfach mit Confidence trägt. Und genau da hat mir halt auch so Mode sehr geholfen. In der Folge haben wir halt viel darüber gesprochen, dass man halt manche Klamotten passen halt nicht so, wie man das sich irgendwie vorstellt. Manchmal irgendwie so, früher habe ich mich gefragt, so wenn es so T-Shirt-Kleider waren oder sowas, war ich so, ist das ein T-Shirt oder ist das ein Kleid? Also weißt du, so solche Sachen, die halt einfach einen immer wieder daran erinnern, dass man ja wirklich einfach größer als die Norm ist oder Türrahmen, die halt nicht auf 2 Meter sind, sondern auf 1,90 oder sowas. Und das war die Folge und das war irgendwie sehr lustig, das auch zu teilen und Maries Input zu hören und ja, jetzt im Nachhinein lacht man da auch viel darüber, weil ich meine, jetzt sehen wir auch bei der Nationalmannschaft, wir sind so ein unglaublich großes Team und es ist einfach cool, mit den Mädels zu sein. Und mittlerweile vergesse ich das auch immer. Also man sieht dann so Bilder und dann bin ich so, oh wow, ich bin echt sehr groß. Aber es ist so, es ist Teil von wer ich bin. Aber ich habe schon sehr lange damit gestruggelt. So ist nicht.
Aber wie schön, dass du jetzt einfach so eine geile Karriere draus gemacht hast und einfach you can travel the world. Deswegen ist es ein Geschenk. Und ich dachte gerade noch, wie schön, jetzt kannst du für deine Nichte sein, was Marie für dich war.
Ja, ich hoffe
wirklich. You can carry it with confidence for her.
Ja, ich hoffe.
Toll. Okay, und du hast gerade gesagt, ihr seid gerade eine sehr große Mannschaft auch. Ist ja auch nicht immer die Norm, dass man einen großen Durchschnitt sozusagen hat. Und ihr seid ready für die WM. Und über die möchte ich natürlich unbedingt auch noch sprechen. Historisch. Yes. WM im eigenen Land vom 4. bis zum 13. September in Berlin steigt die große Sause. Und du bist mittendrin, ihr seid mittendrin in der Vorbereitung. Nimm uns mal mit. Wo steht ihr? Wie fühlt ihr euch als Gruppe? Was geht?
Ja, was geht? Es geht sehr viel. Die Tage fühlen sich länger oder gehen super schnell vorbei, aber es fühlt sich an, als wären wir schon viel länger miteinander, weil man einfach von heute auf morgen 24/7 miteinander verbringt. Man kennt sich schon super lange und deswegen ist das auch immer sehr schön, so dieses Zusammenkommen wieder. Es ist eine ganz andere Dynamik in der Nationalmannschaft, als man es vom Verein vielleicht kennt. Und wir trainieren viel und hart und am Anfang ist es manchmal ein bisschen chaotisch und man muss sich auch erst wieder finden, aber hier gerade merkt man, finde ich, diesen Prozess super schnell und das ist sehr bestärkend. Wir haben jetzt auch bald ein Vorbereitungsspiel gegen Spanien, das wird sehr spannend, aber wir haben Bock, die Spirits sind high. Natürlich ist es nochmal krass, halt in der WM ist halt schon eine Stage, auf der man so noch nicht war. Also wir waren bei Olympia, das war wirklich crazy, aber sonst eine EM war auch schon sehr besonders, aber WM ist halt dann nochmal so ein anderes Pflaster und ja, da ist schon die Vorfreude groß, die Nervosität natürlich auch. Man will irgendwie präsent bleiben, aber man weiß, das steht direkt um die Ecke.
Ja, Mann, und eine WM, zu der wirklich alle großen Teams kommen, alle Stars sind am Start. Wie würdest du sagen, seid ihr als Team? Was ist euer Charakter? Wer ist die DWB-Truppe, die wir kennen müssen?
Ja, gute Frage. Wir haben da letztens auch drüber geredet, sogar mit der Mannschaft, so über unsere Identität. Und ich glaube, was uns halt mega ausmacht, ist, dass das Investment und der Buy-in einfach so stark ist. Also von den Jahren, wo es halt noch nicht so erfolgreich war mit der Frauennationalmannschaft, wo die sich damals erstmals für die EM qualifiziert haben, bis halt jetzt. Also es sind die gleichen Leute immer wieder da, die halt, also weißt du, so den Grind mitgemacht haben und dann kommen neue Gesichter dazu. Ich bin auch, also mein Auftakt mit den Damen war dann bei der ersten EM sozusagen. Also ich habe diese Quali-Phase auch gar nicht mitgemacht damals. aber ich glaube einfach so dieser Stolz, man macht es füreinander. Man gibt alles für die Person neben sich und die Teamchemie ist einfach unglaublich gut. Wir haben so viel Spaß im Teambus zusammen und das macht uns wirklich aus. Ich glaube, das ist wirklich unsere Stärke auch. Das merkt man auch auf dem Feld, dass wir einfach Spaß haben zusammen.
Es ist schon crazy. Ich hatte ja die 3x3 Girls auch hier und mir geht nicht aus dem Kopf, als Svenja Brunkhorst sagt, jetzt legt mein Wort nicht auf die Goldwaage, aber so ungefähr, wir haben 10 Jahre lang jedes Scheißspiel verloren. Wir haben jedes Turnier verpasst. Wir haben jede Quali verkackt. Es war richtig anstrengend. Es war schon überhaupt nicht mehr so, wow, jetzt geht's wieder zur Natio, sondern das war harte Arbeit. Und dass sie das dann so rumgeturnt haben mit dieser ersten historischen Olympiamedaille im Basketball im Deutschen ever, ist für mich so ein bisschen der Start dafür, wie sich gefühlt alles verändert hat in Basketball Deutschland. Danach kommen natürlich die Herren mit diesen 2 fetten Titeln, aber auch die Damen-Nationalmannschaft hat sich so krass entwickelt an diesen historischen 5. bei der EM eingesackt und so geht's jetzt irgendwie weiter. Warum ist auf einmal da so ein geiler Drive drin?
Das stimmt. Und gerade Svenja und Sonja, die war ja auch bei dir. Die beiden waren ja wirklich die ganze Zeit, hast du ja gerade gesagt, diese 10 Jahre dabei von den Qualis und waren halt dann mit bei der ersten EM. Und das hat das auch so richtig besonders gemacht, weil also die beiden waren wirklich die 10 Jahre da und dann kamen halt immer mehr Leute auch dazu. Und das hat das dann so voll ins Rollen gebracht. Ich glaube, dass die Generation, die dann auch kam mit Leo Fiebig, mit Luisa, mit Niara, wir haben damals 2018 die U18 Europameisterschaft gewonnen und damals meinte der DBB so, okay, so das ist die Generation, so es wird, so es kommt mehr von der Jugend und also ich glaube schon, das hilft natürlich, wenn man halt mehr Leute auch hat und das Level einfach höher wird und das sieht man jetzt auch so, wie competitive es ist, wie gut das Niveau auch ist. Und ich find's mega cool, dass halt gerade auch die Männer und 3x3 halt so ultra erfolgreich sind, weil das halt so sehr ganzheitlich ist. Also weißt du so, es ist nicht nur irgendwie, nur die Männer sind erfolgreich oder nur 3x3, sondern irgendwie so Basketball Germany, so geht ab und deswegen haben wir natürlich auch sehr hohe Ziele, weil wir halt auch so an uns glauben. Und das war auch eine Sache, die ich noch sagen wollte zu unserer Identität. So, wir glauben einfach ultra krass an uns.
Geil. Ja. Ich habe auch gelesen, die deutschen Basketballerinnen haben so viel Potenzial wie nie und deswegen ist auch eine Medaille das erklärte Ziel.
Ja, die Medaille Boom. Ist auf jeden Fall das Ziel, ja.
Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Also ihr habt die Gruppe Spanien, Japan, Mali. Ich bin ehrlich, Spanien habe ich ein bisschen auf dem Schirm, Japan und Mali, gar keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Klingt aber theoretisch nach einer machbaren Gruppe. Ist das korrekt?
Würde ich auch sagen. Ich meine, klar, bei einer WM, also da passieren so viele Sachen, die außerhalb der Kontrolle sind. Natürlich. Oder weiß man nie, sieht man ja auch im Fußball manchmal. Ist es natürlich nicht immer ganz so, wie man sich's vorstellt.
In leichten Seiten, Hyperdias.
Japan ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Die haben halt auch so einen ganz anderen Spielstil. Es ist auch super interessant, das ist auch irgendwie das Coole an so einer WM, weil du halt so ganz unterschiedliche Spielstile auf dich zukommen. Mali genauso, also super anders, als wir es halt irgendwie gewohnt sind und das kann halt gefährlich sein, aber ich würde auch Spanien als den stärksten Gegner mit uns einschätzen und das ist halt umso cooler, dass genau das erste Spiel gegen die ist und dass es bei uns zu Hause ist und das halt wirklich so ein Make-or-Break-Point sein kann.
Wenn du gerade über die verschiedenen Spielstile gesprochen hast, wie würdest du euren Spielstil beschreiben? Oder wie wollt ihr beschrieben werden?
Wie wollen wir beschrieben werden? Also ich würde sagen, insgesamt der europäische Spielstil ist schon eher auf der kontrollierteren Seite, also mehr Taktik, mehr Spiel-EQ als jetzt irgendwie im Vergleich zu anderen Nationen, die super Athletik mit ihrer Athletik viel kompensieren oder sonst. Aber was wir, ich habe schon erwähnt, wir sind unglaublich groß. Ich glaube, das ist auf jeden Fall unser Vorteil, gerade was Rebounds angeht, was Verteidigung angeht. Und das ist so unsere Identität ein bisschen, weil wir daraus halt super viel auch generieren können. Wir haben Spieler mit super viel Skill und wenn das halt zusammenkommt, kann das schon sehr gut sein.
Stabil. Ja, es klingt toll. Und du hast gerade schon ein paar Namen gedroppt. Satou, Niara, Leonie, Luisa. Das sind tatsächlich auch die vier, die ja in der WNBA spielen.
Ja.
Ist das so ein bisschen wie in der NBA, gerne für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht nicht die ganze Zeit Basketball konsumieren? Ist die WNBA so das große Ziel von jeder Basketballspielerin, so wie die NBA für, sagen wir mal, viele Spieler?
Ja, ich glaube schon. Ich denke aber auch, dass in Europa gerade die Euroleague bei Frauen auch sehr gut ist und sehr competitive und dass das schon auch ein großes Ziel ist für viele. Aber mittlerweile jetzt gerade die WNBA hat jetzt auch neue Vertragsauflagen, da ist ja, fließt ja viel mehr Geld auch dazu. Also
Yes.
finanziell ist das ja natürlich nochmal eine
Endlich.
ganz andere Sache, genau. Und auch mit der Coverage und wie gut besucht die Spiele sind, ist das jetzt schon mal nochmal um einiges angestiegen. Deswegen, ich denke schon. Das ist schon auf jeden Fall so ein sehr, sehr hohes Ziel oder so ein Traum von vielen Spielerinnen, ja.
Auch von dir?
Ja, also ich glaube, meine Kreuzbandrisse haben mich sehr gehumbelt. Gerade der letzte oder halt mein zweiter war in meinem letzten Jahr am College. Und da wäre halt dann so dieses Jahr gewesen, okay, meldet man sich beim Draft an, was auch sonst. Und das ist dann halt einfach von heute auf morgen so, das war gar nicht mehr Thema bei mir dann. Und deswegen war für mich lang der Fokus einfach so, hey, ich will einfach wieder spielen können, ich will auf das Level kommen können, ich will Nationalmannschaft spielen können, ich will gesund bleiben. Und jetzt hatte ich diese letzte Saison in Spanien, meine erste komplette Saison seit dieser ganzen Geschichte.
Das ist krass.
Deswegen habe ich mich immer davon ein bisschen abgegrenzt, dass ich jetzt schon irgendwie daran denke, hey, wo will ich hin in ein paar Jahren? Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das wäre nicht in meinem Hinterkopf. Also natürlich ist das ein Ziel. Natürlich will man irgendwie so hoch spielen, wie es nur geht. Primär war aber mein Fokus jetzt einfach auf gesund bleiben und halt einfach wieder auf das Level kommen.
Verstehe ich. Du hast gerade Coverage angesprochen, dass die in der WNBA so nice ist. Wir müssen jetzt leider nicht drüber sprechen, dass der deutsche Frauenbasketball einfach überhaupt gar nicht stattfindet, egal wo. Aber diese WM, die wird fett gecovert. Das muss man mal sagen. Ich bin richtig stolz auf RANSAT1, dass die das machen. Magenta wird es auch covern. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Macht Magenta das umsonst? Das hätte ich mal noch mal
Ich glaube,
checken sollen. Ja?
also
Perfekt.
soweit ich mich
Ja?
erinnere, ist es immer irgendwie so kostenlos bei Magenta, so dieser Spruch. Vielleicht
Voll.
sage ich auch gerade
Machen
Fake
die?
News, ja.
Okay, also nehmt unser Wort hier nicht für bare Münze, aber checkt es auf jeden Fall mal aus. Es kann sein. Ich habe Hockey für Magenta gemacht und da war es auch immer
Ja.
wie ein Invest. Und das ist so geil. Was macht das mit euch? Spielt das eine Rolle? Denkst du einfach nur, es ist Side News oder bedeutet das auch euch was? Gibt das vielleicht Push oder mehr Last, jetzt noch von mehr Leuten gesehen zu werden?
Ich glaube, es ist eine mega coole Möglichkeit. Also man redet ja immer davon, man braucht irgendwie mehr Aufmerksamkeit, man will mehr Leute, die zugucken oder irgendwie das nahbarer machen und so weiter. Und jetzt haben wir die Möglichkeit und jetzt wollen wir natürlich auch performen. Ich glaube, jetzt ist es halt so, man redet immer davon und jetzt hat man die Möglichkeit und dann will man auch liefern, damit halt die Leute auch dranbleiben. Weil ich glaube, es ist natürlich einfacher für Fans, die neu dabei sind. Es ist viel einfacher, nochmal mehr Fan zu werden, wenn das Team auch erfolgreich ist, natürlich. Ich glaube trotzdem, dass nicht genug Leute über diese WM Bescheid wissen in Deutschland. Einfach so Menschen, mit denen ich gesprochen habe, in München auch. Aber ich meine, das ist auf jeden Fall ein Raum nach oben. Aber ich finde es sehr cool, dass es so gecovert wird, dass Leute gucken können, dass da halt auch so viel Medien jetzt dabei sind. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch mehr Druck macht, sondern das ist einfach, es ist nice, so let's go.
Ja, cool. Krass, dass du sagst, viele Leute wussten das nicht. Ein kurzer Selbstcheck. Ich war offensichtlich voll nur in der Bubble, weil da wissen es in der Sportbubble Deutschland ist es
Ja,
auf jeden
okay.
Fall Thema.
Ja, gut. Ja,
Let's see. Gut.
in meiner München-Bubble wussten es nur so ein paar. Aber
Damn.
auch so. Dann, ich war mal bei so einem Event dann und dann habe ich auch davon erzählt und die waren so, ah krass, und wo ist die WM? Und dann war ich so, ja, in Berlin und die waren so, ah, wirklich. Aber halt so, Das waren halt dann nicht in der Sportbubble.
Ja. Also wir nehmen die Folge natürlich ein bisschen früher auf, haben also noch ein bisschen Zeit, den einen oder anderen einzusammeln oder die ein oder
Yes.
andere, dass die einschalten. Alright, M. Wir haben noch drei kleine Kategorien, die wir abarbeiten. Du darfst blind picken, wie wir weitermachen.
Okay.
Where do we go?
Ich habe mich gerade schon gefragt, was für kleine Container du da hast. So richtig ASMR-mäßig mit deinen Nägeln. Ich lieb's. Ja. Den mittleren.
In der Mitte haben wir das Shootout. Und das ist eine kleine Fragenrunde, die ich vorbereitet habe.
Okay, let's
Schnell
go.
oder langsam, kurz oder ausführlich darfst du antworten. Lieber ausführlich. Ich habe dich gestalkt und gesehen, dass du auch Kunst gerne magst. Welche Art von Kunst interessiert dich am meisten?
Welche Art von Kunst? Ich bin leider ganz, also ich mache super gerne Kunst, aber ich kenne mich gar nicht aus. Aber ich mag's, ich liebe Sachen, wo man einfach was reininterpretieren kann, die da irgendwie eine Story dahinter haben, die man vielleicht am Anfang nicht sieht und dann liest man das daneben dem Bild nochmal durch und ist so, wow, ja, also das ist so ein bisschen deeper und so metaphorisch halt so in der Art und Weise, ja.
Besuchst aber auch Museen, haben wir vorhin gehört, mit deiner australischen Freundin.
Ab und zu,
Mit der
aber also
einen.
mit der einen, mit Jane. Ja, ab und zu. Ja.
Got it. Was vermisst du aus LA am meisten?
Oh, die Sonne, Acai Bowls in LA sind so gut und
Die schmecken auch anders.
die
Ich
sind anders.
schwöre, da ist was anderes drin.
Ja, die Base ist einfach schon anders. Sonne, dann das und Palmen. Ich liebe Palmen.
Also das Summer Feeling
Ja.
vermisst du. Wird es in Berlin jetzt wahrscheinlich nicht so geben, aber hey, ist
Ist
warm, ist
okay.
immerhin warm.
Yes.
Wann fühlst du dich nach einem Game am besten?
Also auf jeden Fall ist ein Win immer sehr gut, aber ich fühle mich am besten, wenn das so ein richtig guter Team-Effort war und wenn man sich einfach so gegenseitig abfeiert und kämpft füreinander und das ist nicht perfekt, aber irgendwie macht man es dann doch zusammen und wenn man sich so gemeinsam freuen kann.
Manifestieren wir
Ja,
für
ich schreib's
September.
hin, ich visualisiere schon mal.
Ja, fang an, fang an. Let's go, Marie, komm.
Let's go.
Was ist dein ganz persönliches WM-Ziel? Dein ganz persönliches.
Spaß haben dabei zu performen. Ja.
Ist
Ich
gut.
glaube, dadurch, dass ich halt jetzt echt lang raus war mit den Verletzungen, so, es kommt irgendwie einfach darauf zurück, dass man das ja macht, wenn man es liebt.
Das hat auch noch mal gekickt, als du gesagt hast, ich wurde wirklich sehr gehumbelt von diesen beiden Kreuzbandrissen. Das ist schon ein spannender Prozess, der da in einem selber passiert, oder? Wenn du so merkst, okay, es läuft nicht, wie ich dachte einfach, und ich muss jetzt wieder von vorne anfangen, und ich spreche jetzt so daher, aber eventuell muss ich in vielleicht die B-Mannschaft, ich muss erstmal wieder, keine Ahnung, von vorne anfangen und kann nicht einfach diagonal, nee, wie sagt man?
Einfach so linear, ja.
Linear, das ist das Wort. Diagonal ist es aber auch.
Auch, ja.
Weiter an meinen Zielen feilen und so.
Ja, auf jeden Fall.
Was würdest du sagen? How did it humble you? Was macht das mit dir auch so im Alltag? Oder wie hat das beeinflusst, wie du das Leben siehst?
Ja, also es kam mit unglaublich vielen Zweifeln einher. Gerade was du gesagt hast, man ist so, kann ich überhaupt wieder auf diesem Level spielen? Ich bin irgendwie raus, während alle anderen noch weiterspielen. Also auch irgendwie diese FOMO davon. Was ich mega durch diesen Prozess gelernt habe, ist, dass man auch so seine eigenen Victories einfach feiern muss. Und weil in einem Team-Setting hast du halt Teammates, die dich celebraten, mit denen man irgendwie Spaß hat. Und dann in der Reha bist du halt mit deinem Trainer alleine, aber du bist diejenige, die durch diesen Prozess muss. Und da gab es so einen Spruch, der ist so, celebrate every tiny victory. Und ich liebe das, weil es ist so, es ist, mein, dann, das ist halt dein Victory of the day oder of the week, ist, dass du jetzt wieder ohne Krücken gehen kannst oder so. Und ich glaube, sich daran festzuhalten, das ist mein Prozess und ich muss den Prozess auch irgendwie lieben lernen. Und deswegen, ich glaube, ich habe auf Instagram, ist in meiner Bio, steht auch irgendwie so loving the process oder irgendwas mit process ist da. Das hat mir Leo damals gesagt. Sie war so, ja, du musst einfach lernen, den Prozess zu lieben. Und das nehme ich auch immer noch mit. Also auch wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Phase in der Saison ist, die nicht so gut läuft, bin ich so, okay, aber es ist ein Prozess. Man kommt ja nie, man will ja nicht ankommen, man will ja immer besser werden und wachsen. Ich glaube, das war so das Größte, was es mit mir gemacht hat.
Voll. Und das kann man auch wieder so schön auf
den Alltag, ne?
Auf alles beziehen. Es ist so. Ja. Und dann kommen wir auch eigentlich zu diesem, man darf sich nicht mit anderen Leuten vergleichen. Weil du weißt nicht, was deren Thema ist. Du weißt nicht, wo die anfangen mussten oder ob die ein Sprungbrett hatten. Du weißt nicht, womit die kämpfen. Man muss seine eigene Timeline lieben. Und das ist, that's the whole point. Echt so.
Ja.
Toll. Zwei von diesen kleinen Fragen haben wir noch. Lieber Sideline-Interview oder Podcast?
Oh, gute Frage. Ach, ich liebe schon den Podcast sehr. Ich glaube, du bist auch so und Marie und ich sind auch, wir lieben es einfach zu reden. Also so, Sachen zu teilen, Gedanken zu teilen. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem mit Sideline-Interview.
Mm.
Einfach so, weil das einfach bedeutet, dass man gerade in einem Spiel ist oder war und ja, das ist nochmal was anderes. Manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, was ich dann gesagt habe und so, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie so viele Emotionen, so viel Hype.
Ich freue mich auf deine Sideline-Interviews, wir werden sie alle genau im Blick haben. Love it. Und letzte Frage, und auf die bin ich am allergespanntesten. Welcher Typ bist du im Locker-Room?
Ich bin, also ich brauche das schon vor den Spielen, dass ich so mit meinen Teammates interagiere. Ich bin jetzt nicht der Stimmungsmacher, auf gar keinen Fall, aber ich vibe sehr gerne zu der Musik mit, so mach Jokes, lach gerne mit denen. Ja, so.
Lockerer, lässiger Typ.
Ja, so Mit-Dancer, sowas.
Social. Okay, ist gut. Ich bin gespannt. Wer ist DJ bei euch?
Marie. Ja.
Die hat für alle was dabei oder zieht sie ihr Ding durch?
Ich glaube, sie zieht schon öfters ihr Ding durch, aber ich muss sagen, ich feiere es auch teilweise sehr. Also öftermals schicke ich ihr auch dann Songs, die ich gespielt haben möchte. Und zum Glück nimmt sie das auch an.
Ich wollte gerade sagen, werden die auch eingebaut oder einfach direkt gelöscht?
Ja. Nee.
Stark. Okay.
Genau.
Zwei weitere.
In deiner linken Hand. Ja.
In meiner linken Hand ist, ich bin gespannt, der Head Coach.
Okay.
Wer oder was fungiert in deinem persönlichen Leben wie ein Head Coach für seine Spielerinnen? Oder ihre Spielerin. Ich möchte hier nicht gendern.
Ja, schöne Frage. Ich muss an meinen Dad denken. Ich glaube, mein Dad. Also meine Eltern waren beide super prägend, wenn es um Basketball ging. Mein Dad, habe ich ja schon erwähnt, mit dem bin ich immer einmal die Woche ins Individualtraining gegangen und so weiter. Aber ich weiß nicht, irgendwie muss ich an ihn denken, weil er auch immer, also er gibt sehr gerne seinen Senf zu Sachen und da muss ich auch manchmal sagen, okay, ich möchte das auch nicht hören und muss jetzt auch nicht sein, ich brauche die Meinung jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass, also gerade irgendwie, wenn es um neue Vereine geht, wohin ich gehen möchte, so, ich weiß, dass ich ihn anrufen kann und wir dann darüber sprechen und er auch, der hat jetzt auch letztes, also ich bleibe jetzt in Spanien und wechsle zu einem anderen spanischen Verein und als wir da gesprochen hatten, hat er mich voll überrascht mit einer Antwort, weil, also ich hatte beispielsweise auch Angebote, die finanziell zum Beispiel ein bisschen besser waren als das, was ich jetzt habe. Und ich dachte eigentlich, dass er dann so ein bisschen in diese Richtung geht, so, hey, macht das nicht mehr Sinn? Vielleicht haben die auch andere Ressourcen und so weiter. Und dann war er so, hey, weißt du, manchmal musst du auch einfach nach deinem Bauchgefühl gehen. Und ich habe das irgendwie so gar nicht erwartet von ihm, dass er das so sagt. Und das hat mich voll bestärkt in meiner Entscheidung dann. Und
wie schön.
Ja, und Mann, werde ich gleich emotional. Aber irgendwie, ich schätze das so, dass er so eine Figur in meinem Leben ist. Und da ist, auch wenn ich manchmal halt einfach ein bisschen zickig bin und die Meinung nicht möchte, aber halt so, ja, so mein Mentor in der Sache ist.
Wie schön. Und ich meine, das, was du gerade mit der Regulation gesagt hast, das ist, das, also, hat auch nochmal sehr nachgeklungen, weil das ist so eine heftige Skill, die wirklich nicht viele Menschen haben, glaube ich. Selber, ich, myself included. Und das ist ja auch ein Role Model auf eine Art und Weise, aber auch so schön konkrete Toolbox an dich weitergegeben.
Ja. Ja, voll.
Gibt's noch was in seiner Toolbox, das dir in den Sinn kommt?
Da muss ich kurz überlegen.
Oder vielleicht irgendwas, das er immer sagt, hat er einen Spruch.
Er macht immer, das ist irgendwie lustig, weil ich dachte einfach nur, dass er das erfunden hat, aber es ist ein bisschen cheesy vielleicht, aber auf, ich habe zwei Sachen. Einmal, gibt's, also auf Sign Language ist ja dieses Zeichen, es ist ja I love you.
I love you.
Genau.
Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt nicht guckt, wir haben ausgestreckt kleiner Finger, Zeigefinger und also dieses Rock'n'Roll-Zeichen und Daumen und die beiden in der Mitte, Mittel und Ring sind gebeugt, genau.
Genau, und ich dachte irgendwie früher, als ich noch ganz jung war, hat er gesagt, so, das ist so, das, also hat er immer dieses Zeichen gemacht, so und so von weiter weg und so. Und ich dachte, das wäre halt so unser Ding gewesen, bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, das ist ja gar nicht nur unser Ding. Aber er macht das trotzdem auch so, weißt du, wenn die bei Spielen sind oder sowas, dann gucke ich immer, wo die sitzen. Und dann hebt er einfach nur so kurz seine Hand und macht das. Und ich, das ist so, ich liebe das total. Und dann.
Voll schön. Ich liebe das auch, Dad. Good job. I love it. Werd ich emotional. Toll.
Ja, wirklich. Und dann das andere ist, weil er ist ein mega Star Wars Fan und er ist dann immer so use the force oder so the force is in you. So halt so im Sinne von spielen mit deinen Instinkten. So in der Art und Weise.
Ooh.
Das sind sehr viele Star Wars Analogies.
Aber das ist eine schöne. Bist du eine instinktive Spielerin?
Mensch,
beides?
Ich möchte meinen, ich würde gerne sagen, ja, ich bin aber auch sehr viel in meinem Kopf. Also ich denke auch manchmal zu viel drüber nach, wo auch Coaches sind. So, ich mache einfach und denke nicht so viel. Ja.
Okay, dann sagst du dir das zumindest immer nochmal.
Ja, ich sage immer so, ja, versuch einfach so play with your instincts. Ja.
Mann, aber das finde ich toll. Und ja, wie schön das, also das Zeichen, ich mache das Zeichen gerade nochmal. Ja, wie smart, das eben auch aus der Ferne dann so benutzen zu können. Toll.
Ja.
Good
job,
Dad.
Ich mache das auch zurück, also vielleicht sieht man das ja bei der WM dann oder bei den Spielen.
Hoffentlich. Sind alle aus deiner Familie dabei in Berlin?
Yes, alle. Auch mein Bruder, seine Frau, hochschwanger dann. Die Mom von meiner Schwägerin, also die ganze Fam ist da.
Team B. I love it. Oh, und ich bin so gespannt, ob wir das Zeichen sehen.
Ja.
Dann haben wir es hier zuerst gelernt. Und last but not least haben wir noch die dritte und letzte Kategorie, den Einwurf. Ein Thema deiner freien Wahl, das dir am Herzen liegt und angesprochen werden soll. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe es ein bisschen vorhin schon angesprochen. Wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich finde es so spannend und so cool und ich möchte das einfach, dass Leute irgendwie wissen, dass es möglich ist, Veränderungen zu schaffen, indem man Selbstreflexion betreibt, indem man sich ein bisschen mit sich selber auseinandersetzt, indem man sich Ziele setzt, indem man so die Fortschritte auch feiert und das halt so. Unser Gehirn, unser Mind ist so ein powerful Tool, was man wirklich nutzen kann. Das ist nicht einfach, aber es ist halt wirklich, das ist wie so ein Muskel. Du musst das halt einfach trainieren
ein Muskel.
Ja, du musst das einfach nach und nach wiederholen, dich vielleicht ertappen, wenn du in andere Denkmuster wieder verfällst. Aber es ist einfach so powerful, was du von dir selber denkst, wie du dich selber siehst, was für einen Anspruch du an dich hast. was für Grenzen du auch für dich setzt. Und ich weiß nicht, ich finde das so inspirierend, wie Leute darüber sprechen, wie Leute das zeigen können, weil es ist immer möglich, irgendwie so auch sein Selbstbild zu ändern. Und ich glaube, ich habe das gerade halt über die Kreuzbandrisse gelernt, haben wir ja gerade drüber gesprochen auch. So, es ist halt von einem auf den nächsten Moment hat sich so viel geändert und es war einfach so, die ganzen nächsten Monate liefen komplett anders, wie ich mir vorgestellt habe, und das ist okay gewesen und man kommt da raus und weiß irgendwie so, hey, ich kann auch irgendwie harte Dinge überstehen und kann da auch irgendwo stärker herauskommen. Und das ist so das, was mir einfach am Herzen liegt, ist, dass man ist nicht stuck, sondern du kannst das. Man ist meistens stärker, als man denkt. Und es fängt halt wirklich mit dem Mind an.
Man hat so viel in der eigenen Hand und kann sich so krass befreien von allen Limits, die man denkt, die einem auferliegen.
Ja.
Weil es gibt immer ja irgendeinen Weg. Ich sag das auch immer, ich bin die Tough Love-Freundin ganz oft mit meinen Girls. Und ich sag immer so, es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln. Wenn der Weg, den du dachtest, der dich zum Ziel bringt, nicht funktioniert, es gibt einen anderen Weg.
Ja.
Vielleicht musst du frech sein, vielleicht musst du sneaky sein, vielleicht musst du, weiß ich nicht, unkonventionell, vielleicht musst du auf LinkedIn irgendeinen Kontakt rausstalken und dann nochmal da anrufen oder keine Ahnung, wenn wir es aufs Berufsleben wieder beziehen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen. Und genau wie du sagst, es fängt in der Birne an. Ja. Was sind denn so deine favorite Self-Help-Books? Oder hast du vielleicht auch einen Podcast oder irgendwas noch, das du mit uns teilen kannst?
Ich finde, was ich ein sehr gutes Buch finde, ist, weil es so super anschaulich alles darstellt. Das kann man aber, finde ich, nicht, man kann so Mindset-Bücher ja eh nicht in einem Setting lesen. Also man muss so ein Kapitel nehmen und dann das erstmal auch sacken lassen. Ja. Was ich sehr gut finde, ist Atomic Habits dafür, für jeden, der irgendwie damit anfangen möchte.
Das fand ich auch toll zu lesen. Ich hatte das Gefühl, da war genau immer das Kapitel in der richtigen Länge und so. Es war mega.
Ja, und halt super anschaulich. Und dann, es gibt noch ein Buch, das haben wir im College gelesen. Das ist jetzt auch sehr sportbezogen. Das heißt It Takes What It Takes. Und das ist auch so ein bisschen diese Mentality von, wenn du halt wohin möchtest und wenn du was erreichen möchtest, so, dann hast du eigentlich keine Wahl. Also so, du hast halt...
Das hole ich mir.
Ja, also es ist schon
sehr... Sounds like my book.
Ja, wirklich. Es ist halt so, you gotta do it. So, it doesn't matter, wie du dich fühlst und so weiter. Und dann, ich finde aber auch... wie heißt das nochmal? Das ist kein normales Mindset-Buch, sondern... Ich blenke gerade total. Das ist voll das bekannte Buch.
Worum geht's? Frau, ein Mann?
Ein Mann, der eine Journey macht durch die Wüste auch und am Ende. Und,
ich weiß genau.
Ja. Wie heißt denn das nochmal?
Er ist so ein Army, Navy.
Nee, nicht so einer. Ach so, nicht so eins. Aber ich weiß genau, welches Buch auch du meinst. Bin ich dumm gerade? Entschuldigung, ich. Blenke total.
Das macht doch nichts.
Ich weiß genau, wie es aussieht. Es ist so ein rotes Cover. Es geht darum, dass jemand, der war früher ein Schafhirte, hat dann seine Schafe verkauft und geht sich so eine Journey.
Geht es um den Ferrari, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte?
Nein. Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht gerade daran erinnern, wie dieses Buch heißt. Naja, dann soll es auch nicht so sein.
Red Cover.
Ich muss auf jeden Fall dir ein Bild davon schicken. So gut kann das Buch gar nicht gewesen sein, wenn ich mich nicht dran erinnere.
Doch, aber man blankt auch manchmal. Es ist halt so.
Ja.
Rotes Cover. Ich gucke hier gerade in mein Bücherregal.
Das ist so ein bisschen sehr metaphorisch. Also ich habe das schon ein paar Mal auch, also nochmal gelesen und dann ist mir so ein bisschen, sind so andere Sachen heraus.
Es klingt so wie das mit dem Ferrari Hirtenmönch.
Ja, vielleicht heißt das so auch auf Deutsch.
Naja, aber auf Englisch ist es The Monk. Ja, mach doch mal.
Ich muss das jetzt mal nachgucken.
Das Ferrari ist ein rotes Cover.
Buch. ich kann nicht. Ich
bin Buch so, rot.
Ja, was google ich eigentlich gerade? Book Man Sells Hirte. Sheep. Nee.
Sounds cheap.
Und finds the wind. Ich komme da nicht drauf hin.
Machen wir ChatGPT.
Ja. In meinem Kopf ist die ganze Zeit nur Atomic Habits, aber es ist ja nicht Atomic Habits.
Nein.
Es ist so ein Roman auch. Mhm. Sorry, Regina, das musst du jetzt alles cutten.
Nee, lass es alles genauso drin, mein Freund. Es geht um einen Hirten.
Ich könnte dir auch jetzt nicht den Autoren sagen.
Meinst du den? Also gib mir den Alchemisten.
Ja, ja,
wirklich,
der Alchemist.
Wirklich?
Oh.
Als ich das gelesen habe, war mein Cover nämlich weiß. Deswegen hätte ich nicht helfen können.
Ja, der Alchemist.
Chatty.
So.
Chatty.
Wie doof. Von wem ist das nochmal?
Von Paulo Coelho.
So nämlich, ja.
Ah, ja, das
jedenfalls
gefällt mir auch gut.
Ich mag das Buch sehr gerne. Es ist so ein bisschen schwierig manchmal so ganz das zu verfolgen, finde ich. Aber es ist sehr metaphorisch und ich mag sowas
das
ganz
stimmt.
gerne. Man kann ja immer so Sachen für sein eigenes Leben beziehen.
Das immer, und nun darum geht's ja. Und ich muss sagen, ich finde das auch immer lustig, weil jeder, der das Buch liest, nimmt was anderes mit.
Ja, genau.
Weil jeder ja gerade mit sich in einem anderen Level beschäftigt ist.
Genau.
Und deswegen alles anders wahrnimmt.
Ja, und je nachdem, in welcher Lebensphase du gerade bist und das liest, so kommt halt was anderes. Das erinnert mich auch daran, als ich meine Kreuzbandrisse hatte, so auf einmal so Heartbreak-Songs. Ich habe so voll auf meine Verletzung bezogen.
Ja gut, aber ich schätze, es ist normal.
Ja.
Da war ja auch Heartbreak. Du hast wirklich ja literally Heartbreak gesagt, als du meintest, die anderen haben die Quali gespielt und du saßt zu Hause und felt the heartbreak. Also es passt schon.
Ja.
Der Alchemist,
so,
Junge.
Wie lange das
schön,
gedauert
dass wir das
hat.
Noch. Ja, toll. Aber es freut mich gerade, als ob ich uns geholfen hätte und nicht Chatty. Toll. Das war eine tolle Stunde zusammen. Vielen Dank für alle Geschichten, für die Offenheit, für deine Insider, die du mit uns geteilt hast. Und eine letzte Sache darfst du noch machen. Like a true sports girl, sports woman that you are. Du darfst die Folge schließen mit einem Pep-Talk an alle, die zuhören und ihnen sagen, warum sie niemals aufhören dürfen, an ihren Zielen zu arbeiten, für ihre Träume zu kämpfen.
Okay, erstmal sage ich auch danke für deine Zeit und das Gespräch hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Leute nicht abgeturnt waren von der Suche nach dem Buch, aber manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, bis man ans Ziel kommt. Und das ist auch mein Pep-Talk, dass wenn du wirklich was liebst, was du machst und hinter deinem Ziel stehst, dann hat das keine Timeline. Also dann, wer sagt denn, wenn du aufhörst, dieses Ziel zu verfolgen, dass es nicht vielleicht sogar in der nächsten Woche passieren würde oder dass du nicht vielleicht diesen Durchbruch spürst. Und es geht halt wirklich nur voran, wenn du was dafür machst. Und ich glaube trotzdem, dass es super wichtig ist, einfach den Prozess zu lieben. Die Ups und Downs, die gehören dazu. Und gerade wenn man in den Downs ist, wünscht man sich ja irgendwie, ein High zu haben und irgendwo voranzukommen. Und das macht es ja dann auch irgendwie noch süßer in dem Moment, wenn man halt, also noch sweeter in dem Moment, wenn man dann halt dieses High hat oder da steht, wo man ist und ist so, boah, ich weiß noch, wo ich es so mir so gewünscht habe, an diesem Punkt zu stehen. Und deswegen, don't give up, it's worth it.
Tausend Dank. All the best für diese WM. Holt euch die fucking Medaille. Ich werde jedes Spiel gucken. Bin sogar am 5. da.
Let's go. Live in
Berlin, freue ich mich. Let's go, girl. Ich drück dir alle Daumen.
Danke dir. Vielen Dank.